Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In diesem Namen wollen wir heute diese Quellgrundsendung eröffnen, mitten in der Weltgebetsoktave, in der wir aufgerufen sind, insbesondere für die Einheit der Christenheit zu beten. Als Leitwort für diese Tage wurde in Anlehnung an die Apostelgeschichte das Wort gewählt, zusammen feiern, glauben und beten. Es bezieht sich auf die Verse aus der Apostelgeschichte vom Leben der Urgemeinde. Dort heißt es von der Urgemeinde in Jerusalem: Alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, jedem so viel, wie er nötig hatte. Und weiter vorne in der Apostelgeschichte im 4. Kapitel wird diese Gemeinschaft noch ein wenig tiefer beschrieben, auch als Gütergemeinschaft. Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu des Herrn, und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt, denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte. Dieses Beispiel der Urgemeinde in Jerusalem hat seitdem immer wieder Menschen bewegt und inspiriert. Inspiriert, das Wagnis der Gemeinschaft zu leben. Augustinus war einer von ihnen. Er war der Begründer, könnte man fast sagen, des abendländischen Mönchtums. Angeregt durch Antonius, den Wüstenvater, und angeregt durch manch andere, die dem Herrn gefolgt sind, indem sie alles verkauften, hat er in Tagaste, in seiner Heimat, nach seiner Bekehrung ein Kloster gegründet und wollte dort mit Brüdern leben. Er spürte, dass christliches Leben immer auch Leben in Gemeinschaft bedeutet, dass Jesus zwar Einzelne beruft, aber immer sie zusammenführt. Heute im Evangelium haben wir die Berufung der 12 Apostel vernommen. 12 wählte er, aber sie bilden eine Gemeinschaft um ihn. Wenn wir also in diesen Tagen beten um die Einheit der Kirche, dann betrachten wir die Kirche als Communio, als Gemeinschaft, die sich um Jesus versammelt hat, die der Herr zusammengerufen hat und die auch gerufen ist, diese Einheit zu leben und wachsen zu lassen, die der Herr ihr schenken möchte. Die Quelle dieser Einheit ist in Gott selbst. Und wir wollen heute Abend in 4 Schritten, ein wenig geleitet auch vom heiligen Augustinus, dem Vater der Orden der Augustiner, Chorherren und der Augustiner und auch von uns, den Brüdern vom gemeinsamen Leben. Wir wollen an seiner Hand ein wenig uns führen lassen und 4 Elemente der Gemeinschaft, 4 Wege betrachten, was es bedeutet, wirklich in der Liebe des Herrn eins zu werden. Es dient uns als Grundlage die Regel des heiligen Augustinus. Sie zählt zu den kürzesten Regeln überhaupt der Orden. Es ist eine sehr knapp gefasste, grundlegende Regel, wie gesagt, schon aus dem 4., 5. Jahrhundert. Und dort sind die wesentlichen Merkmale des augustinischen Gemeinschaftsideales aufgezeichnet für die Brüder, mit denen er gelebt hat, und für die, die ihm heute folgen möchten. Aber das, was er damals hinterlegt hat, ist auch für heute eine großartige Quelle der Inspiration und des Gebetes, aus der wir heute Abend schöpfen möchten. Nach ein paar Takten Musik werden wir dann den Anfang betrachten, die Aufforderung zur Liebe. Er zitiert am Anfang seiner Regel das grundlegende Gebot der Gottes- und Nächstenliebe. Und so legt er den Grund dafür, was Gemeinschaft denn überhaupt gelingen lässt. Das ist die Liebe, die göttliche Liebe, die aus dem Heiligen Geist kommt. Aber zunächst stimmen wir uns ein und bitten wir den heiligen Augustinus, dass er uns jetzt begleitet und dass er auch mit seinem Gebet den Weg der Kirchen begleitet, dass sie doch einmal es geschenkt bekommen, wieder mit einer Stimme, mit einem Glauben, mit einer Feier den Menschen Zeugnis zu geben von Jesus Christus. Vor allen Dingen, liebe Brüder, soll dir Gott lieben, sodann den Nächsten, denn das sind die Hauptgebote, die uns gegeben sind. Das ist das wichtigste Gebot für jeden Christen. Und das stellt Augustinus auch der Gemeinschaft vor, die mit ihm zusammenleben will. Zunächst war es eine Gemeinschaft im sogenannten Gartenkloster in Tagaste, im heutigen Algerien. Er war gerade von Mailand gekommen, frisch getauft. Die Mutter verstarb auf dem Heimweg nach Afrika in Rom. Und als er nach Afrika nach vielen Jahren wieder zurückkam, war seine Sehnsucht das, was ihm immer schon bewogen hat, nämlich ein Leben mit Freunden, das auf dem Hintergrund jetzt des neu gewonnenen Lebens mit Jesus Christus auch weiterzuführen auf einer viel tieferen Ebene. Die Liebe also ist es, was er als allererstes der Gemeinschaft aufträgt, und das ist nichts Besonderes. Es ist das, was jeder Getaufte, jeder, der Gott folgen will, der dem Wort Jesu folgen will, jeden Tag leben sollte. Gott lieben und den Nächsten. Die Liebe ist die Kraft, die die Gemeinschaft, die die Menschen zusammenführt, die sie auferbaut. Eine Liebe, die von Gott kommt und die wirklich diesen Namen verdient. Eine Liebe, die wegschaut von sich und die wirklich den anderen betrachtet und die das Ziel hat, dem anderen gut zu sein. Was war die Anfangssituation? Und Augustinus ist ein tiefsinniger Betrachter der Heiligen Schrift, die er jahrelang verachtete und als ein Buch für eher Ungebildete ansah. Vieles war ihm widersprüchlich und so hatte er lange keinen Zugang. Aber einmal getauft und in Vorbereitung der Taufe hatte er es schon erwählt, war ihm die Schrift täglich Brot geworden. Und aus der Schrift betrachtet er zunächst einmal das Buch Genesis, die Geschichte der Anfänge, so wie alles seinen Anfang nahm. Und so sagt er, ja, was lesen wir dort? Wir lesen von der Sünde des Adam. Und in Adam betrachtet er immer nicht nur den einzelnen Menschen, sondern den Menschen überhaupt. Das Buch Genesis erzählt Geschichte vom Menschen, von der Menschheit. In Adam sieht er das Ganze, die Menschheit. Er betrachtet den Adam, wie er gebildet wird aus Ton. Das ist die zweite Schöpfungserzählung, wie der Herr, wie ein Töpfer beschrieben wird. Und angelehnt an dieses Bild der Erschaffung des Menschen aus der Erde, und doch hat er Teil an dem göttlichen Odem, so ist in ihm etwas Menschliches und etwas Göttliches. Ausgehend von dieser Betrachtung sagt er, was geschah nun nach der Sünde? Der Mensch, Adam, wurde über den ganzen Erdkreis zerstreut. Er war an einem Ort und da fiel er. Und gewissermaßen zersplittert füllte er die weite Welt. Ein wunderschönes Bild. Die Menschheit ist in sich getrennt. Sie hat die ursprüngliche Einheit verloren durch den Fall der Sünde. Und das Gefäß, das tönende, zerbrechliche Gefäß der menschlichen Schwachheit ist zerborsten, zersplittert und hat sich so in dieser Entzweiung und in dieser Zerstörtheit über die ganze Welt ausgebreitet. Und das ist die Situation, in der wir heute auch leben. Aber mit einem Unterschied. Wir wissen, wie Augustinus auch, wie Gott geantwortet hat, wie er begonnen hat, wieder zusammenzuführen, was sich trennte, und zwar durch die Liebe. Hören wir noch einmal Augustinus. Die Barmherzigkeit Gottes sammelte von überall her die Scherben und schmelzte sie ein im Feuer der Liebe und machte eins, was zerbrochen war. Der es hergestellt hat, der stellte es wieder her. Das ist das wunderbare Werk eines Gottes, der gekommen war, durch die Liebe zu sammeln. Und so ist die Kraft der Liebe auch die Kraft, die fähig ist und alleine es möglich macht, dass Menschen miteinander in aller Verschiedenheit auch eins werden in Gott. Wenn wir so in diesen Tagen beten für die Einheit der Kirche, dann wird diese Einheit immer auch eine Frucht der Liebe sein, einer gewachsenen Liebe zu Gott, zu Jesus Christus, unserem Erlöser, in dem wir ja Gott finden, und auch eine Frucht einer aufrichtigen Nächstenliebe. Sie wird nicht einfach das Ergebnis sein von Dialogkommissionen, die fern über den Köpfen der Gläubigen dann an Tischen sitzen und Kompromisse und aushandeln und um Worte ringen. Das, was dort geschieht, wird immer getragen sein von der sogenannten geistlichen Ökumene, von der entschiedenen gemeinsamen Nachfolge aller getauften Christen. Und das ist die bewegende Kraft der Einheit. Gehen wir noch einmal zurück zu Augustinus. Das Bild des Töpfergefäßes war das Erste, was er uns vorstellt, dass der Herr wieder sammelt durch die Liebe. Und dieses Bild führt uns auch weiter zu einem weiterhin sehr beliebten Bild, das Augustinus aus der Schrift entnimmt, wenn er gerade über die Liebe nachdenkt. Und das ist die bräutliche Liebe. Sie wird also näherhin beschrieben als eine bräutliche Liebe, die von Gott ausgeht und die Gott seinem Volke erweist. Die ganze Bibel ist durchzogen von der Offenbarung dieser göttlichen Liebe und immer deutlicher erkennen wir das Gesicht Gottes als Bräutigam. Es würde jetzt zu weit führen, die Schriftstellen ein wenig zu sammeln, aber denken wir nur an den Propheten Hosea oder an Ezechiel, wo diese Prophezeiung als deutlich wird, wie Gott Bräutigam ist und um seine oft so untreue Braut wirbt. Und hier geht Augustinus nun, als er einmal das Johannesevangelium auslegt und darüber predigt, noch etwas mehr in die Tiefe. Er schaut auf die Hochzeit in Kana, auf das erste Zeichen, was damals der Herr gesetzt hat, was er gewirkt hat und worin er sich offenbarte. Und hören wir ihn jetzt, wenn er sich auslässt über diesen Abschnitt aus der Hochzeit von Kana. Hier spricht er im Hintergrund die Liebe, die Hochzeit an, die Gott und Mensch miteinander eingehen. Johannes ist ja wirklich ein Meister, der nicht nur die menschliche Liebe hier schildert, die Feier der Hochzeit einer menschlichen Liebe, sondern auf diesem Hintergrund, auf dieser Folie, leuchtet gleichsam für Johannes die Hochzeit auf, die Gott selber eingeht mit dem Menschen. Und so legt es auch Augustinus aus. Eingeladen erschien der Herr zur Hochzeit. Was Wunder, dass der, der in jenes Haus zur Hochzeit erschien, der in dieser Welt zur Hochzeit kam. Also er kommt zur Hochzeit in Kana, weil er eigentlich zur Hochzeit in diese Welt gekommen ist. Er hat hier eine Braut, die er sich um den Preis seines Blutes erkaufte und der er zum Unterpfand den Heiligen Geist verlieh. Das ist das Schöne. Das Blut, das er vergossen hat als Braut, als Gabe für seine Braut, das hat den Heiligen Geist hervorgebracht und hat dem Menschen verliehen, den Heiligen Geist zu empfangen. Und in diesem Geist vereint sich der Herr, der Bräutigam, mit der Braut der Kirche. Im Kleinen ist das immer für jedes gemeinschaftliche Leben in der Kirche auch der Hintergrund, auf dem es sich vollzieht. Es ist immer die eine Liebe des Bräutigams Jesus, der sich uns schenken möchte, die erkannt werden möchte und die auch sich mitteilen möchte in den menschlichen Beziehungen. Noch ein weiterer Schritt. Die Liebe, zu der er auffordert, ist nicht nur eine einende Liebe, nicht nur eine schenkende Liebe, die sich verschenkt bis in den Tod, nicht nur eine Liebe, die sich mitteilt, die zu einem gemeinsamen Leben führt. Das war übrigens auch die Grundlage für die Auslegung des Wortes vom gemeinen, gemeinsamen Leben bei der Gründung der Brüder bzw. Schwestern vom gemeinsamen Leben. Damit war gemeint, eine Liebe, die allen Menschen Anteil gibt, die sich mitteilt, die sich verschenkt. Und das ist letztlich eine Liebe, die vom Heiligen Geist kommt und die in Gott, dem Dreifaltigen, ihren Ursprung hat. Was bewirkt nun diese Liebe? Und wir müssen das alles miteinander zusammen betrachten. Die Liebe bewirkt, dass der Mensch wieder schön wird. Und das ist die dritte Facette, mit der er dieses Werk der Liebe nun auch betrachtet. Und das findet sich übrigens auch in der Augustinusregel, die wir schon erwähnt hatten. Dort ist wie eine Klammer am Anfang die Aufforderung zur Liebe und am Ende heißt es sehr schön, dass die Mönche, die Brüder, alles, was hier geschrieben ist, befolgen sollten als Liebhaber der geistlichen Schönheit. Und darum geht es letztlich. Der Mensch soll wieder schön werden, weil er durch die Sünde hässlich wurde. Hören wir noch einmal Augustinus. Unsere Seele, meine Brüder, ist durch die Sünde hässlich. Indem sie Gott liebt, wird sie nun schön. Wo ist die Liebe, welche die Liebenden schön macht? Gott ist immer schön, niemals hässlich, niemals veränderlich. Er, der immer ist, liebte uns zuerst. Und wem sonst schenkte er seine Liebe als hässlichen und missgestalteten? Nicht darum jedoch liebte er uns, um uns hässlich zu lassen, sondern um uns zu ändern und die Hässlichen schön zu machen. Wie also werden wir schön werden? Dadurch, dass wir ihn lieben, der immer schön ist. Und jetzt ein wunderbares Wort, das jeder hören sollte, besonders die Frauen. In dem Maße, als die Liebe in dir wächst, wächst auch deine Schönheit. Denn die Liebe ist die Schönheit der Seele. Wenn wir also schön sein wollen, wollen wir lernen zu lieben. Wir wollen nun ein paar Takte Musik wieder hören und vielleicht jetzt Jesus im Stillen auch bitten, dass er uns diese Liebe doch nun schenken möge und offenbaren möge immer mehr, die uns mit ihm und untereinander eint und die uns als Einzelne und als Gemeinschaft die ursprüngliche Schönheit wiederverleiht, die wir durch die Sünde verloren hatten. Vielleicht sind wir geneigt zu sagen, dass das alles doch sehr geistlich ist und dass so schön von der Liebe gesprochen wird. Das sind wirklich schöne Worte und Augustinus wird nicht müde, von der Liebe Gottes zu sprechen. Und wenn wir ihn predigen hören, dann spüren wir manchmal auch in der Zustimmung der Leute, wenn sie Beifall geben, das war damals nicht unüblich in der Kirche, dass es ihnen gefallen hat und das nimmt er dann auch auf. Und er sagt es oft, wenn ich von der Liebe spreche, dann gebt ihr Beifall und ich spüre daran, dass es euch gefällt. Aber diese Liebe ist auch fordernd und sie hat auch Konsequenzen. Und das weiß auch Augustinus. Er selber hat sich radikal wandeln lassen von dieser Liebe, die ihn getroffen hat, die sein Herz verwundet hat. Denken wir daran, wie er dargestellt wird. Bei uns im Speisesaal haben wir eine schöne Figur bekommen vom heiligen Augustinus mit einem Pfeil im Herzen, ähnlich wie Teresa von Avila. Der Pfeil im Herz als Zeichen eines Herzens, das verwundet wurde durch die göttliche Liebe und eine Wunde, die sich nie mehr schließen sollte. Augustinus ist so ein Mann gewesen, der die Liebe wirklich auch in allen Formen, in allen Facetten, in der menschlichen Form geliebt und geschätzt und gesucht hat. Wenn wir seinen Lebensweg betrachten, dann wissen wir, dass er wirklich in allen Formen Gemeinschaft suchte und auch die Liebe ausgelebt hat. Er war treu geblieben. Mit einer Frau hatte er einen Sohn gehabt. Er war sicher kein großer Fremdgänger, aber ein Mensch, der es nicht aushielt, ohne auch eine Frau zur Seite zu haben über viele Jahre, bis er die Gabe bekam, wirklich auch das loslassen zu können, weil er eine größere Liebe noch fand, die ihm Gott ins Herz gelegt hat. Aber das waren Folgen, die letztlich aus der Liebe erwachsen sind, die der Herr ihm mitgeteilt hat. Und wir denken auch an ein schönes Wort aus den Bekenntnissen, das die Runde gemacht hat. Gib, was du befiehlst, und befiehle dann, was du möchtest. Ein wunderschönes Wort, was die Gnadenlehre ausdrückt. Gib, was du befiehlst, das heißt, schenk mir doch die Liebe, um die du mich bittest, ja, die du mir gebietest, und dann darfst du mir gebieten, was du möchtest. Und so ist es auch mit der Liebe, von der er spricht. Das wird eine sehr konkrete Liebe. Sie verwandelt und sie macht etwas Neues. Und als Zweites geht deshalb Augustinus auch immer wieder auf dieses Beispiel der Urgemeinde zurück in seinen Predigten und Betrachtungen. Es ist eines der Worte, die er am häufigsten zitiert in seinen ganzen Schriften und Predigten. Dort lesen wir aus den vielen, vielleicht nur einen Mal, den er in einer Predigt hinterlassen hat. Damals, so schreibt er von der Urgemeinde, erkannten sie und liebten sie geistigerweise den, der für sie durch ihre eigenen Hände im sterblichen Leben so vieles hatte erdulden müssen, der ihnen so viele Sünden, selbst die, dass sie sein Blut vergossen, verziehen und ihnen durch das Beispiel seiner Auferstehung die Unsterblichkeit gezeigt hatte, die sie von ihm erhoffen und erwarten sollten. Da geht also etwas voraus. Sie waren schuldig am Tod des Herrn, mehr oder weniger. Sie erkennen, was sie getan hatten, dass sie unschuldiges Blut vergossen hatten. Und sie werden getroffen von der Predigt eines Petrus und sie sind entschlossen, sich zu bekehren. Und als Frucht der Bekehrung, so schreibt es Augustinus, ertöteten sie jetzt in sich die Begierden des alten Menschen und in ihrer glühenden Sehnsucht nach einem neuen geistigen Leben verkauften sie, wie es der Herr im Evangelium befohlen hatte, alles, was sie besaßen und legten den Erlös aus ihrem Eigentum zu den Füßen der Apostel nieder, damit diese einem jeden nach Bedürfnis zuteilen mögen. In christlicher Liebe lebten sie einträchtig beisammen und nannten nichts ihr Eigentum. Sie selbst aber waren ein Herz und eine Seele auf Gott hin. Also am Anfang stand die Gütergemeinschaft als Frucht der Liebe, dass sie wirklich bereit waren, loszulassen, zu teilen, mitzuteilen. Das ist immer auch ein Zeichen für die Lebendigkeit einer Gemeinschaft und auch einer Kirche, einer Gemeinde, inwieweit diese teilende, verschenkende Liebe zum Nächsten da ist. Johannes sagt es noch deutlicher. Du sagst, du liebst Gott und du liebst deinen Nächsten nicht, dann hast du keine Gottesliebe. Die Nächstenliebe zeigt immer auch, wie es wirklich mit der Liebe um Gott steht, dass sie nicht Illusion ist und dass wir uns nicht selbst betrügen. Aber diese Nächstenliebe kam vom Heiligen Geist, der das Herz der Urgemeinde veränderte, getroffen hat. Und nun hielt sie nicht mehr fest am eigenen. Sie hatten Freude, alles in das Gemeinsame zu geben. So aber, dass jedem zugeteilt wurde, was er nötig hatte. Auch das ist ein wunderbares Beispiel, wie die Liebe handelt. Nicht jedem das Gleiche. Das wäre so die mathematische Aufteilung. Das ist der Liebe eigentlich fremd und Gott fremd, sondern jedem, was er nötig hatte. Und Augustinus sagt es oft, der eine hat mehr nötig, der andere weniger. Der eine kam als Armer ins Kloster und hatte dann sogar mehr als vorher. Und der andere war reich und muss auf mehr verzichten. Aber es gibt einen Güteraustausch und wir sollen uns immer freuen, wenn wir weniger brauchen, wenn wir nicht so viele Bedürfnisse haben. Dieses Teilen der Gaben und dieses Hergeben der Dinge ist nicht nur materiell, sondern es ist auch zwischen den Kirchen und in einer Gemeinschaft, in einer Familie wichtig, dass wir die Gaben der anderen schätzen, dass wir sie gleichsam als die unsrigen im einen Leib der Kirche betrachten dürfen, dass kein Neid entsteht. Auch hier antwortet Augustinus oft sehr weise: Das, was der andere hat als Gabe, ist auch das, was ich in ihm besitzen darf, denn er gehört ja zu einem Leib mit mir. Ich darf mich daran freuen, ich muss nichts beneiden. Und innerhalb der Kirchen gibt es einen Austausch der Gaben. Und wir dürfen uns freuen, dass die einen Gaben vielleicht reicher sind bei den evangelischen Christen, gerade wenn es um die Wortverkündigung geht, um das Leben aus dem Wort, und andere Gaben, wenn es um die Tiefe der Mystik, der Anbetung geht, vielleicht in einem größeren Maß in Ostkirchen zu finden sind. Der Herr hat die Gaben unterschiedlich geteilt und er fordert uns auf, sie nicht zu verachten, sondern sie mitzuteilen, sie als Ganzes zu sehen und im Ganzen sich daran zu freuen. Wie wir nun erkennen können, dass die Liebe in uns wächst, auch hier ein klares Wort aus der Augustinusregel. Wir sollen, und da lehnt er sich ein Wort an aus dem ersten Korintherbrief, Freude daran haben am Gemeinsamen. Freude, das Gemeinsame mehr zu lieben als das eigene. Es ist für ihn eine Illusion, wenn immer zuerst das eigene Interesse befriedigt wird und die Gemeinschaft dann zum Schluss kommt, dass hier die Liebe groß ist in der Gemeinschaft. Im Gegenteil, er sagt, schau zuerst, was den anderen dient, und dann kannst du schauen nach deinen eigenen privaten Interessen. Ich denke, eine Regel, die auch in jeder Familie durchaus praktizierbar ist und lebbar ist. Urgrund der ganzen Gemeinschaft und Urgrund auch dieses gemeinsamen Lebens in der Apostelgeschichte und Urgrund auch der Gütergemeinschaft ist letztlich, und damit schließen wir den Kreis bei Augustinus, die Dreifaltigkeit. Dort ist das Urmodell des gemeinsamen Lebens hinterlegt. Nicht, dass der Mensch es aus eigener Kraft nun nachahmen könnte, aber Gott gibt ihm Teil an seinem Leben im Heiligen Geist. Und so spiegelt die Einheit der Urgemeinde, und so sollte sie es tun, und die Einheit der Kirche letztlich die Einheit des einen Gottes in drei Personen. Hier haben wir übrigens den Menschen aller Kulturen der ganzen Menschheit etwas anzubieten, was unverwechselbar ist. Wer könnte der Menschheit solch eine Kraftquelle der Einheit schenken, wie das Christentum, das einen Gott verkündet, der die Unterschiede kennt, die Verschiedenheit der Personen, doch die Einheit, wo nicht alles gleich gebügelt wird, sondern die Verschiedenheit da sein darf, aber zusammengebunden ist in der Liebe. Hier ist übrigens eine wirklich großartige Quelle des Dialoges und auch der Einigung, nicht nur der Kirche, sondern auch der Einigung der unterschiedlichen Kulturen und Völker und Menschen. Wir wollen den Herrn nun bitten, in dieser nächsten Musikpause, dass er doch den Heiligen Geist ausgießen möge über den ganzen Leib der Kirche und dass er uns die unterschiedlichen Gaben in dieser Kirche schätzen lehre und dass er uns vor allen Dingen helfen möge, immer mehr auch das Gemeinsame zu suchen, auch gerade im ökumenischen Miteinander das Gemeinsame hervorzuheben, es zu leben, damit es für das Ganze Frucht trägt. Wir wollten anhand der Weisungen und besonders der Regel des heiligen Augustinus uns inspirieren lassen, auch in diesen Tagen, wenn wir beten um die Einheit der Christen und wenn wir in besonderer Weise auch jetzt versuchen, in diesen Tagen die Einheit miteinander zu suchen und zu leben. Die augustinische Ordensgemeinschaft hat in diesem Bemühen auch einen ganz besonderen Platz. Wenn wir gefragt werden, ja, was tut ihr? Die Franziskaner, die haben besonders die Armut, die Jesuiten, das ist so die Einsatztruppe des Papstes, so wurde sie mal ins Leben gerufen. Sie sind Lehrende, die Dominikaner sind große Prediger und Lehrer. und was seid ihr? Augustinus würde immer sagen, wir sind Kirche im Kleinen. Der erste Auftrag für einen augustinischen Ordensmann oder eine Ordensfrau ist die Einheit. Wir definieren uns nicht von den Diensten, dass wir sagen, wir kümmern uns besonders jetzt um die Pfarreien oder um die Kinder und die Jugend oder wir haben karitative Werke oder Missionen. All das kommt an zweiter Stelle und fließt aus der Einheit der Gemeinschaft hervor. Die Einheit in sich ist die erste Grundberufung, sie zu leben. Wenn auch eine Gemeinschaft vielleicht gar nicht groß im Apostolat tätig wäre, aber sich Tag für Tag müht, miteinander in der Einheit zu leben, in der Liebe zu leben, ist das ein ganz entscheidender und sogar grundlegender Beitrag für die Einheit der Kirche. Und das, was jetzt Augustinus für die Ordensgemeinschaft sagt, das möchte ich eigentlich gerne ausgeweitet wissen für jede Gemeinschaft, für die Familie, für eine Ehe, für eine Gemeinde. Das Mühen um Gemeinschaft, das Mühen um die Einheit, und hier greifen wir ein letztes Bild auf, das gleicht dem im Leibe Christi wie einem Tor, durch das der Herr selber als der Einende eingehen kann in die Kirche und in diese Zeit, in diese Welt. Und da ist Augustinus ein genialer Betrachter, der immer wieder vor Augen hat, die Kirche, so wie sie Paulus uns vorstellt in seinen Briefen, als Leib Christi. Und jetzt müssen wir uns ein wenig die Fantasie bemühen. Es ist ein wunderschönes Bild, das er in einer Auslegung des Psalmes 133 hier nun uns vorstellt. Und das darf man sich wirklich so vorstellen, wie der Herr, Jesus Christus, dessen Leib wir sind, sich ein Gewand, gleichsam eine Albe, eine Tunika überzieht und mit dieser Tunika begleitet ist. Und der Herr, das Haupt, ist oben hervorschauend über diesem Gewand und dann ist sein Leib unter dem Halssaum, der das Gewand abschließt und das sich nur nach unten entfaltet und fortsetzt. Ein Bild, das wir jetzt einfach mal brauchen, um zu verstehen, wie er den Platz des Mühens um die Gemeinschaft in der Kirche sieht. Hier lehnt er sich an in dem Psalm 133. Seht, wie gut und schön ist es, wenn Brüder miteinander in Eintracht wohnen. Das ist wie köstliches Salböl, das vom Kopf hinabfließt auf den Bart, auf Aarons Bart, das auf sein Gewand hinabfließt. Nun sagt er, dieser Vers ist wie eine Posaune, die über den ganzen Erdkreis erscholl und Menschen zusammenführte zu einem Gemeinschaftsleben. Und das priesterliche Gewand ist Sinnbild der Kirche, denn sie ist das Gewand des Herrn, nicht nur die Braut. Und jene, die jetzt nun in der Kirche sich besonders mühen um die Einheit, die sie leben wollen, die sie sogar als ihre Regel sich ins Stammbuch schreiben lassen, das sind jene, die gleichsam der Halssaum dieses Gewandes sind, durch das der Herr selber eingeht in die Kirche durch die brüderliche Liebe. Ein wunderschönes Bild. Wenn Sie ein Gewand anziehen, wo der Saum zu eng ist, dann kommt man nicht mit dem Kopf durch. Und so ist es mit einer Gemeinschaft, die nicht in der Einheit, in der Liebe lebt, da kommt der Herr nicht durch. Aber wo die Liebe da ist, wo das Gewand unverletzt ist, wo der Halssaum weit genug ist, dort geht der Herr selber ein in seine Kirche, in diesem einenden Mühen, das er durch den Heiligen Geist vollbringt, um seine Kirche zu sammeln. Wir könnten hier noch weitermachen, aber wir spüren, die Zeit dieser Betrachtung neigt sich dem Ende zu. Und so möchte ich Sie einladen, dass wir nun den Segen des Herrn erbitten und dann mit ein paar Takten Musik diese Betrachtung heute Abend in der Sendereihe Quellgrund ausklingen lassen. Aber wir dürfen diese Tage auch weiterleben, weiter betrachten und dem Herrn sagen, ja, schenke mir doch jene Liebe, die ich brauche, um eins zu werden, tiefer mit dir, mit meinen Brüdern und Schwestern. Und dazu segne uns alle, auf die Fürsprache dieses großen Heiligen und auf die Fürsprache der Mutter mit dem gütigen Herzen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.